Kennst du diesen schlauen Spruch? Ändere es, verlasse es oder akzeptiere es. Change it, take it or leave it. Und dann steht man da in der Medizin. Eigentlich wollte man ja was verändern. Man wollte Menschen helfen. Aber man kommt vielleicht an seine Grenzen im Gesundheitssystem, an den Vorgesetzten etc. Und deswegen sprechen wir heute über das Thema Führung. Aber erstmal, schön bist du wieder dabei beim Podcast Docs Go Swiss, alles zum Leben und Arbeiten im Schweizer Gesundheitswesen. Ich bin Martin Werner. Und mein heutiger Gast, Dr. Tim Stoiber, hat es verlassen und trotzdem geändert. Er ist Facharzt der Anästhesie, hat in Deutschland als Notfallmediziner gearbeitet, Intensivmediziner, Anästhesist und 2020 eine leitende Funktion in der Notfallmedizin, den Kittel an den Haken gehängt, ist ausgestiegen, hat das System verlassen, aber verändert es trotzdem, denn er ist seitdem unterwegs als Coach, als Notarzt für die Führung. Und dieses kleine Thema Führung, darüber sprechen wir jetzt, sprechen mit Tim Stoiber darüber, was dieses kleine Wörtchen für dich bedeutet, und deswegen Bühne auf. Herzlich willkommen, Tim, im Podcast Docs Go Swiss.
Ja, hallo Martin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich kann sagen, das war schon mal die schönste Einleitung, die ich bisher im Podcast gehört habe. Das war sehr treffend, vor allem die leidende Funktion, die ich hatte. Da kommen wir ja heute nochmal drauf. Danke.
Die erste Frage, die sich bei dir einfach aufdrängt, warum steigst du in so einer Spitzenposition? So darf man sagen, du warst leitender Arzt, du hast Medizin studiert, du hast viel Entbehrung auf dich genommen, um dahin zu kommen. Warum sagtest du 2020, nein, ich gehe einen anderen Weg, ich traue mich das? Was war deine Motivation und was waren auch die Reaktion in deinem Umfeld?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also erstmal ist es so, dass ich ein ganz begeisterter Arzt war. Ich kam aus dem Rettungsdienst, über den Zivildienst kam ich an die Notfallmedizin und habe dann Medizin studiert. Und mein großer Traum war immer, auf einem Rettungshubschrauber als Notarzt zu arbeiten. Aber Traum ist eigentlich fast noch zu wenig gesagt. Es gibt ja so ein Zitat, Träume sind nicht das, was du nachts erlebst, wenn du schläfst, sondern Träume sind der Grund, warum du nicht schlafen kannst. Und so war das bei mir. Es war eigentlich eher eine Vision. Und bei Visionen ist es so, wir lassen uns natürlich nicht von Kleinigkeiten wie so einem Medizinstudium abschrecken. Das war wirklich ein Traum. Und den habe ich mir auch erfüllt. Und ich habe dann allerdings auch einen Weg gegangen, den, glaube ich, viele Menschen in einer Karriere gehen. Das heißt, von dem, was mir wirklich Freude und Erfüllung gebracht hat, nämlich der Notfallmedizin, kam ich dann über mein Ego, über Motivation, über einen Chef, der mich gefördert und gefordert hat, kam ich dann in eine Karrierestraße. Und Karriere kommt so ein bisschen vom Carrera, da geht's eben ums Rennen. Und es ging bei mir alles nicht schnell genug. Mit 30 war ich Oberarzt, mit 33 war ich leitender Oberarzt. Ja, und dann wäre es beinahe passiert, dass ich mit 38 sollte ich leitender Arzt eines Notfallzentrums werden. Da habe ich einen Intensiv geleitet. Ja, und so war die Karriere schnell und steil. Und was ich aber vergessen hatte, war mittlerweile, was mir eigentlich wirklich gut tut. Und es ist heute Teil meiner Begleitung von Ärzten auch, dass wir uns auch mal fragen dürfen, was tue ich hier eigentlich? Und vor allem, warum tue ich das?
Wenn wir vor 10, 15 Jahren alle Entscheider, alle Führungskräfte, wir lassen es nochmal in Anführungszeichen, was Führungskräfte sind, im Medizinwesen, im Gesundheitswesen in Deutschland an die Hand genommen hätten und hätten sie zum Thema Führung gelehrt, begleitet, unterstützt. Wo ständen wir heute im deutschen Gesundheitswesen?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also wir müssten dann einmal in die Vergangenheit reisen und zwar in eine, die zwar gar nicht lange her ist, sagen wir mal 15, 20 Jahre ist nicht lang her, aber trotzdem die ganz anders war, wo nämlich Führung im Krankenhaus, in der Gesundheit fast gar keine Rolle spielte. Das heißt, jeder, der fachlich gut war, konnte bis zum Chefarzt durchsteigen. Das war eigentlich überhaupt kein Problem. Und das war auch ein Teil bei mir, dass ich mir eben überlegt habe, was kann ich eigentlich noch bewirken? Was mache ich gerne? Wo kann ich was Gutes tun? Und ich glaube, das wäre damals ganz toll gewesen, aber das hätten wir nicht geschafft, Martin. Wir hätten beide uns so anstrengen können, wie wir wollten. Das Bewusstsein war nicht da und das war deshalb nicht da. Nicht, weil die Leute böse waren oder so, sondern weil einfach kein Bedürfnis danach war. Das Gesundheitssystem lief. Wir haben im deutschsprachigen Raum, aber vor allem in Deutschland natürlich ein Luxussystem. Wir haben sehr viele Untersuchungen, die wir machen, sehr viele Intensivbetten. Wir haben viel, viel Bildgebung, viel Labor, was gemacht wird jeden Tag. Es war alles okay. Und jetzt haben sich die Zeiten geändert. Jetzt haben wir einen großen, großen Mangel an Ärzten. Danach kam dann der Beginn der Pflegekrise. Wir haben viel zu wenig Pflegekräfte. Und durch diese äußeren Einflüsse sind jetzt die Entscheider auch an ein neues Nachdenken gekommen. Ich glaube nicht in dem Sinne an das Gute im wirtschaftlichen oder medizinischen Bereich, sondern ich glaube, sie sind jetzt einfach gezwungen, sich zu hinterfragen. Und wer heute Chefarzt werden möchte, der muss sicherlich andere Skills mitbringen als vor 30 Jahren, weil Führung mit der Fachlichkeit wenig zu tun hat. Also das ist meine feste Überzeugung. Und das ist in der Wirtschaft eigentlich genauso. Natürlich müssen wir ein gewisses Grundwissen haben. Wir müssen verstehen, was wir tun. Wir müssen vielleicht sogar in einem Gebiet ein ausgewiesener Experte sein als Führungskraft. Das ist ganz toll. Das ist schön. Aber alles andere, was mit Führung zu tun hat, ist eigentlich nicht die Frage, was genau ich mache, sondern wie ich es mache. Da geht es dann eben um Selbstführung, andere Menschen führen, Begeisterung haben, Visionen haben, wirtschaftlich denken. Das sind jetzt die neuen Herausforderungen. Wir haben eine Generation Z, das ist super spannend, mit denen zu arbeiten. Das liebe ich auch. Ja, und da kommt jetzt manche Führungskraft im medizinischen Bereich an ihre Grenzen.
Das heißt, um da bei den Sprüchen zu bleiben, man sagt ja oft, eine Fachkraft verlässt nicht das Unternehmen, sondern sie verlässt den Chef oder entscheidet sich gegen den Chef. Das ist der Punkt, wo du jetzt sagst, der Fachkräftemangel ist ein Thema, das so stark ist, dass man sich überlegen muss, an welchen Hebeln kann ich noch drehen, wo kann ich noch ansetzen. Und da ist Führung ein Hebel vermutlich dann.
Ja, absolut. Und Führung beginnt für mich mit Selbstführung. Es ist kein Zufall, dass ich im medizinischen Bereich, also ich bin auch in der Wirtschaft tätig als Berater, aber vor allem im medizinischen Bereich, dass da auch so viele Führungskräfte sehr unzufrieden sind. Denn so ein Karriereantrieb ist nicht selten nicht aus Liebe und nicht aus Freude am Tun, sondern eben aus Ego. Das heißt, ich möchte mir was beweisen, ich möchte vielleicht meinem Umfeld etwas beweisen, ich habe vielleicht einen Anspruch an Konsum, ich möchte sehr viel Geld verdienen. Das sind alles sehr äußere Antriebe, die wenig mit Begeisterung zu tun haben. Und diese Karriere endet dann klassischerweise eben nicht auf einem schönen Höhepunkt, wo man sagt, das ist genau die Position, die er haben kann. Er ist ein ganz toller Oberarzt. Nein, der Oberarzt denkt eben, ich muss jetzt auch noch leitender Oberarzt werden. Und da fängt es vielleicht schon an, dass manche denken, nee, das ist nicht so richtig sein Ding, weil da muss er jetzt schon mehr organisieren. Das kann er doch gar nicht. Außerdem kann er nicht so gut mit Frauen. Also so richtig als Leitender ist er gar nicht so richtig gut. Und dann muss natürlich fürs Ego vielleicht noch der Chefarzt her. Und dann wird's wild und dann ruft er mich an und sagt, meine Abteilung läuft nicht. Ich habe viele Probleme. Mir geht's selber nicht gut. Mein Privatleben ist am Boden. Und das ist nicht selten dann der Höhepunkt sozusagen einer Karriere. Das heißt, wir bleiben in der Karriere häufig nicht da stecken, wo es richtig gut noch lief. Das reicht uns nicht. Wir wollen noch einen weiter. Und dann bleiben wir nämlich da stecken, wo wir unglücklich sind. Und dann richten wir uns da ein. Das heißt, wir schützen uns vor Konkurrenten. Wir vermeiden, dass Fehler aufgedeckt werden. Wir machen Schuldzuweisungen. Wir spielen Spielchen. Wir müssen Intrigen haben mit den anderen Chefärzten, damit uns da keiner am Stuhl sägt. Das sind dann so sehr unglückliche Positionen. Und wenn man die dann fragt, wann warst du denn zuletzt richtig glücklich, dann kommt häufig, ja, vor 10 Jahren, als ich noch ein ganz normaler Oberarzt war, da war die Welt irgendwie noch in Ordnung. Das konnte ich richtig gut. Und jetzt bin ich irgendwie an so einem Punkt. Also Führung ist ein Skill, der erstmal mit der Fachlichkeit sehr wenig zu tun hat.
Also ich finde das spannend, dass du das ansprichst, dass es geht erstmal um die Selbstführung. Weil ich darf ehrlich sein, wenn ich an Führung denke, stelle ich mir immer erstmal, ich sage jetzt mal, mich vor und ich habe mein Team und es geht darum, wie ich mit meinem Team kommuniziere, wie ich mein Team motiviere, wie ich die Vision rüberbringe. Das ist ja aber Selbstführung erstmal überhaupt nicht, sondern ich muss jetzt sagen, jetzt wird es ja schlimm. Ich muss jetzt auch noch bei mir anfangen. Es tut erstmal bei mir weh. Was sind denn so diese Facetten von Führung? Kannst du die nochmal aufklabüsern? Also wo fängt das bei mir an? Muss es bei mir anfangen? Wo kommt dann das Team dazu, die Person, die ich führe? Was sagt dir das Schulbuch zum Thema Führung?
Ja, ich glaube, das Schulbuch und ich, wir unterscheiden uns in vielen Punkten ganz, ganz doll. Ich glaube auch, dass Training und Beratung häufig genau aus dem Grund nicht funktioniert. Viele glauben, dass ein Mensch so bleiben kann, wie er ist und dass man ihm jetzt nur irgendeine Trainingseinheit noch verpassen muss und dann werden da ja auch riesige Summen teilweise ausgegeben und dann werden Spielchen auf dem Rasen gespielt. Das ist alles nicht sehr wirksam, weil ich glaube, eine echte Veränderung, die muss von innen kommen. Das heißt, die muss so funktionieren, dass der Mensch sich ändert. Meine Trainings sind immer so aufgebaut, dass eine Veränderung kommt. Und jetzt können wir uns fragen, was treibt uns denn an? Wie können wir uns verändern? Und das ist immer durchs Tun. Das heißt, eine echte Veränderung im Leben kommt dann, wenn wir etwas tun. Ich habe drei kleine Töchter und das sind meine drei Coaches, die mich beraten und begleiten. Und die haben mir mehr über Führung beigebracht, Martin, als alle Seminare, die ich besucht habe und alle 500 oder 800 Bücher, die ich gelesen habe darüber. Weil ich da sehe, das echte Verhalten, das die echte Änderung, das kommt eben von innen. Das kommt, wenn sie Vorbilder haben. Das kommt, wenn sie eine eigene Motivation haben, wenn sie eine Vision haben. Wenn sie ihr Warum kennen, also warum möchte ich das tun, ja? Und das ist alles Selbstführung. Meine Kinder haben ja nicht laufen gelernt, weil ich denen eine brillante PowerPoint übers Laufen gezeigt habe, wo alle Muskeln und sowas erklärt wurden und die Physik und so, sondern sie haben laufen gelernt, weil sie mit jedem Schritt weiter eine Dopaminausschüttung hatten, weil sie Vorbilder hatten, weil sie einfach Freude an der Entwicklung hatten. Und deswegen glaube ich, echte Veränderung kommt eben durchs Tun. Und dadurch dann durch die Emotionen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Trainingsbaustein Feedback habe, da halte ich sehr viel von, finde ich wichtig, dann bringt Feedback nur dann was, wenn wir wirklich nach dem Seminar rausgehen und erleben an unserem eigenen Körper, an unserer Seele, merken wir, was es bedeutet, Feedback zu bekommen und zu geben. Und dann entsteht Veränderung. Das heißt, Wissensvermittlung ist immer der zweite Preis. Nachdenken heißt für mich deshalb nachdenken, weil es nachher kommt. Es ist nicht so wichtig, wie wir glauben, sondern das Erleben, das Vorleben, das Nachleben und das Erleben. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und da ist die Führungskraft natürlich ganz im Fokus.
Dann stellt sich für mich die Frage, wer kommt denn dann zu dir? Also sagt jetzt eine Klinik, wir haben hier im Team offenbar eine Herausforderung. Beispielsweise, wir haben sehr viele Kündigungen. Es könnte daran liegen, dass die Führungskraft vielleicht nicht richtig kommuniziert. Oder kommt ein Chefarzt, eine Chefärztin zu dir und sagt, ja, wie du gesagt hast, ich fühle mich in der Rolle nicht mehr wohl. Ganz ehrlich, hier darf ich im Umfeld mit niemandem sprechen. Das macht man vielleicht in der Medizin nicht. Ich stelle ja meine eigene Leistung in Frage. Ich brauche jemanden von außen, der mir mal ein Feedback gibt, der mir das widerspiegelt, mit dem ich da auf neutralem Boden vorwärts gehen kann. Wie kommen da so die Kunden zu dir? Wie ist die Motivation?
Ja, das ist unterschiedlich. Allerdings ist häufig eine Krise der Auslöser. Ich glaube, in unserem Leben sind die Highlights und die Krisen, wenn wir nachher mal zurückschauen, dann werden diese Highlights und die Krisen die wichtigsten gewesen sein. Übrigens immer ungeplant, das ist auch eine Sache, die könnte uns jetzt beunruhigen. Mich beruhigt das. Die echten Highlights und die echten Krisen sind immer ungeplant. Das heißt, wir planen in unserem Leben viel, die wichtigen Sachen passieren. Und es ist häufig eine Krise und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ein Klinikdirektor sagt, mir wächst das alles über den Kopf, ich brauche jetzt einen Sparringspartner. Es kann sein, dass ein Chef selber zum Beispiel ganz top motiviert ist und gut drauf ist und sagt, aber meine Leute, die ich jetzt hier seit einem Jahr habe, die aber eben nicht, die mittlere Führungsebene läuft nicht richtig. Da sind Gerüchte, da sind Spannungen, da sind Befindlichkeiten. Das sind so typische Aufträge. Ich habe auch Rettungsdienste, die ich betreue, wo wir dann teilweise auch wirklich Umstrukturierungen machen. Also es kommt wirklich sehr individuell darauf an. Das ist auch ein zweiter Grundsatz von mir. Ich sage, es muss eine Begleitung über eine längere Zeit sein. Ganz selten nur mache ich mal, dass ich mal auf einer Weihnachtsfeier eine Keynote spreche oder dass ich mal ein Tagesseminar mache. Daran glaube ich nicht wirklich, sondern ganz häufig begleite ich Unternehmen dann ein paar Monate, aber dann auch richtig intensiv. Also dann zum Beispiel mit einem Seminar für die Führungskräfte, verbunden mit einem Coaching für den Geschäftsführer und das dann in Verbindung natürlich mit ganz anwendbaren, einfachen Dingen, die sie im Alltag wirklich benutzen können, damit dann diese Erfahrungen kommen. Aber es ist schon richtig, es ist meistens so, dass sie schon mit einem Anliegen kommen und sagen, wir haben hier ein Problem. Ganz selten ist es wirklich, dass ein Unternehmen richtig gut läuft und sagt, pass auf, ich habe so eine tolle mittlere Führungsebene, Tim, ich möchte denen was gönnen und jetzt gönne ich denen ein 5-Monats-Paket mit dir, damit es denen richtig gut geht und dann mach die mal lang und motivier die nochmal einen Tacken mehr und wertschätzt die mal durch dieses Training. Sowas gibt's auch, aber es ist schon häufig die Krise, ganz klar.
Ich stelle mir das auch eine große Herausforderung vor. Ich meine, jetzt von der Klinik als Unternehmen gesprochen, du hast ja jetzt eine Führungsebene, die ist einfach da. Also die wurde ausgebildet, die wurde sozialisiert und jetzt hast du gesellschaftliche Veränderungen, die nicht mehr ganz dazu passen. So, wie motivierst du jetzt, wie führst du auch die nächste Generation ran? Und das ist das Thema, wo mich immer sehr interessiert. Höre ich immer wieder, ja, junge Ärzte, ja, die wollen die Verantwortung nicht mehr übernehmen, die wollen lieber nur ein lockeres Angestelltenverhältnis. Und dann denke ich immer, es ist vielleicht eine andere Form der Verantwortung und vielleicht schreckt sie ja auch das jetzige Führungssystem so ab, dass sie sagen, nein, das möchten wir gar nicht. Wir möchten es gerne anders lernen. Aber wo lernen sie es denn? Ja, de facto ist ja so, der Facharzt mit der Facharztprüfung ist er Führungskraft in meinen Augen. Dann sind die Weiterbildungsassistenten weisungsgebunden. In dem Moment wäre ich von heute auf morgen Führungskraft, habe zu kein Training bekommen, habe in meiner Facharztausbildung auch kein Modul dazu belegt, im Studium wahrscheinlich auch nicht. Wo schafft man jetzt denn so den Dreh in der, als junger Arzt, als junge Ärztin auch zu sagen, okay, das gibt's vielleicht nicht, ich muss mich selber darum kümmern?
Das ist eine super Frage. Denn, also ist es so, meine große Tochter, die ist jetzt so kurz vor der Pubertät, was für mich ein guter Anlass war, mich mal ein bisschen zu belesen. Und da habe ich gelesen, dass die Pubertät eigentlich das beste Feedback für die Eltern ist. Das heißt, man kriegt ein Feedback über die letzten 12, 14 Jahre, mit dem man jetzt irgendwas anfangen kann. Und ich glaube, dass die Generationen, die jetzt kommen, dass die uns Feedback geben. Erstmal sind sie durch uns entstanden, wir können uns nicht rausreden, die sind ja nicht im UFO gelandet und waren dann da und wir sind alle entsetzt, sondern die sind ja nun mal Ergebnis auch unserer Erziehung, unseres Lebens. Und ich glaube, dass uns das deshalb manchmal so wurmt mit der Generation Z und mit dieser Vorstellung auch, die viele haben, keine Karriere zu machen eben, dafür aber auch auf Konsum zu verzichten, mehr Freizeit zu haben, selbstbestimmt zu sein, überall den Sinn in der Arbeit zu suchen. Ich glaube, es nervt uns so, weil die genau den wunden Punkt treffen. Und das ist in der Pubertät auch, wenn man dann eine pubertierende Tochter hat und hat mit der Probleme. Es kann sein, dass der Nachbar sagt, die ist doch total lieb. Und man selber als Vater sagt, was, die ist doch im Moment eine Ziege, ne? Und das ist ja ganz klar, weil sie zeigt uns den Spiegel. Das heißt, ein pubertierendes Kind ist auch wie die Generation Z. Sie zeigen einem ganz klar, wo wir unseren Schwachpunkt hatten. Und wenn ich mir angucke, mein Vater war wenig zu Hause, kam genervt von einer Arbeit, die er nicht mochte, hat dann in der Zeitung irgendwo nachgeguckt, ob er irgendwie sich ein neues Auto kaufen könnte, da kann er den Alten in Zahlung geben und dann musste dann ein Mercedes vor die Tür und dann, es war eigentlich ein Leben, was heute sehr viele Leute ablehnen oder sogar verachten. Das heißt, seine Lebenszeit letztlich für Konsum, wenn man mal ganz hart ist, seine Lebenszeit gegen Konsum einzutauschen, dafür ist die Generation auch zu klug. Es mag sicherlich auch ein paar faule Menschen geben, aber weißt du was, die hatten wir früher aber genau so. Ich glaube überhaupt nicht, dass die freizeitorientiert sind. Die sind freiheitorientiert, die wollen einen Sinn sehen und die wollen manchmal auch so ein bisschen wie so eine Reaktion. Sie wollen nicht wie ihre Eltern, die irgendwie Sparkassendirektor irgendwo sind oder die im Tennisverein da ein Sektchen trinken. Das wollen die alles nicht mehr. Sie wollen ein anderes Leben. Da passt Homeoffice zu, da passt die 4-Tage-Woche zu. Da passt zu, mit weniger Geld zufrieden zu sein, ohne eine Karriere. Ja, da passt zu, dass man im Sommer sagt, ich möchte nicht bis 19 Uhr im Krankenhaus sein. Ja, weil geht ja gar nicht, weil um 17 Uhr kommen die Gäste in den Garten. Ja, solche Dinge, das Haus mit Garten, der Pool, die Autos und so viele Dinge, die für uns noch vielleicht fast noch selbstverständlich sind, das ist für die junge Generation nichts. Und das ist eine riesen Herausforderung jetzt für die Führungskräfte, auch in Krankenhäusern, mit den jungen Leuten klarzukommen. Und das geht definitiv und da sind ganz tolle Leute bei. Aber da müssen wir unser Denken auch ein bisschen ändern.
Ja, der Dalai Lama wurde mal gefragt, was ihn das größte Rätsel der Menschheit ist. Und dann hat er gesagt, ja, es ist der Mensch. Er wird geboren, schafft sich Reichtum an, das stresst ihn so dermaßen, dass er krank wird. Dann nimmt er den ganzen Reichtum, um wieder gesund zu werden und dann stirbt er. Und ich finde, das bringt es eigentlich auf den Punkt, gerade in der Medizin. Man ist ja Mediziner, man weiß, welche Folgen auch Stress, Überarbeitung etc. hat. Ja. Und wie du sagst, ist eine Frage des Umgangs. Ich hatte die Tage mit einem Schweizer Hausarzt zu tun und er sagte, gar kein Problem, ich habe Teilzeitstellen. Also die Mütter sind dankbar, bei mir zu arbeiten. Super. Perfekt. Ja. Er hat überhaupt nicht das Problem gesehen, er hatte schon die Lösung für sich. Also finde ich, siehst du, das Potenzial und nicht die Herausforderung einfach.
Ja, man, Wahnsinn. Ich habe in meiner Intensivzeit mich mit sehr vielen Menschen unterhalten, die wussten, dass ihre letzte Woche oder ihr letzter Tag angebrochen war. Teilweise habe ich mich ja auch über eine Therapiebegrenzung unterhalten, beziehungsweise dass wir auch eine Therapie beenden. Und ich habe diese Zeit immer sehr genossen. Ich habe die Zeit genutzt und habe die gefragt, was würdest du bei einem neuen Versuch anders machen? Und da haben fast alle gesagt, ich würde weniger arbeiten oder anders. Ich würde öfter Nein sagen, haben sehr viele Leute gesagt. In einem weiteren Leben würde ich öfter Nein sagen. Es haben eigentlich alle gesagt, mehr Zeit mit Freunden und Familie. Und was mich so fasziniert, Martin, die Menschen, die wissen, dass jetzt bald ihr letztes Stündlein schlägt. Diese Menschen, die wollen wir ja irgendwie nicht sehen. Wir bauen Hospize, wo wir die reinstecken. Viele sterben im Krankenhaus. Weit weg. Viele sterben in einem Altenheim ohne eine Hand in der Hand. Und warum ist das so? Und ich kann dir sagen, warum diese Menschen, warum wir die nicht sehen wollen. Weil die nämlich alles, wonach wir streben, ja, das stellen die indirekt in Frage. Denn wer weiß, dass er in 3 Monaten nicht mehr ist, der wird nicht bei Amazon gucken, dass er sich noch eine neue Hi-Fi-Anlage kauft. Der wird nicht versuchen, seinen Nachbarn mit einem Auto zu beeindrucken. Diese Menschen werden häufig wach. Sehr, sehr spät, aber sie werden wach aus einer Sedierung, wie ich als Anästhesist immer sage. Und diese Sedativa, die wir haben, das ist Konsum, Status, Geld, Macht, Karriere, Klicks, Likes, Aussehen, Fremdgehen, Ansehen, Image und so weiter. Also das heißt, ich glaube, wir ahnen irgendwie, wenn wir einen Krebspatienten sehen, wenn der da mit seinem Kopftuch im Warteraum sitzt und wir gucken nicht so hin und vielleicht ahnen wir doch ganz tief in uns drin, dass das, wonach wir streben jeden Tag, dass das nicht das wahre Leben ist. Und jemand, der kurz vor dem Ende ist, der stellt natürlich alles irgendwie so in Frage für uns und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir den nicht sehen wollen. Konsum ist verrückt. Wir kaufen Dinge, die wir definitiv nicht brauchen, von einem Geld, was wir eigentlich nicht haben. Das müssen wir erarbeiten durch eine Arbeit, die wir nicht mögen, um damit dann insgesamt einen Nachbarn zu beeindrucken, der sich gar nicht für uns interessiert. Und das ist für mich ein vergeudetes Leben. Und ich habe mir einfach, vor 4 Jahren habe ich mir vorgenommen, ich brauche nicht die Diagnose, ich brauche nicht das Burnout, was einem häufig den Weg zeigt, sondern ich möchte das ohne diese Katastrophen, möchte ich ein wahres und bewusstes Leben führen. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe mir überlegt, was sind die glücklichsten Momente in meinem Leben? Und dazu gehört auch jetzt mit dir zum Beispiel, sich über diese essentiellen Dinge zu unterhalten. Und da habe ich gesagt, das kann ich doch auch ganz oft machen. Und da kann ich auch Geld für nehmen. Und da kann ich Unternehmen mit verändern. Und dann habe ich von einem Tag auf den nächsten diesen Top-Job auch gekündigt. Ja, und ich bin heilfroh, dass das so ist.
Ja, und du kannst also von außen gesprochen ja noch mehr Leute bewegen als vorher in deinem Team, oder? Muss man ja auch sagen. Du kannst jetzt an verschiedenen Orten, an verschiedenen Kliniken arbeiten und mit den Leuten, die auch diese Veränderung wollen, weil du sagst, es braucht die Motivation. Wer die hat, bewegt sich, der kommt auch schneller voran. Und das kann man ja dann auch schön streuen und sagen, ja, wer das will, der darf das machen.
Ja,
und Wahnsinn. Ja, mit dem Tod ist es ein Wahnsinnsthema. Ich glaube, da muss ich mal eine Folge zu machen. Es gibt auch ein Buch dazu, ich komme jetzt aber nicht drauf. Ich verlinke das in den Shownotes. Es gibt, glaube ich, ein englischsprachiges Buch dazu. Auch jemand, der mit Menschen gesprochen hat, die kurz vorm Tod sind, Krankheiten haben, was so die 5 essentiellen Themen sind, die sie im Leben ändern würden. Kann ich nur empfehlen, nicht so lange zu warten, bis man selber im Bett liegt, sondern sich vorher damit auseinanderzusetzen.
Das ist, glaube ich, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen oder so. Ich habe es soll keine Werbung sein, aber ich habe mich auch inspirieren lassen von derlei Gedanken und habe auch ein Buch geschrieben, Notarzt für die Seele. Und da ist das nämlich auch ein großes Thema. Wir können doch ohne so eine blöde Diagnose, können wir doch eigentlich jetzt schon leben, als wenn wir einfach mal wüssten als intelligente Menschen, dass unser Aufenthalt hier auch begrenzt ist. Sogar sehr kurz, wenn man mal ehrlich ist, selbst wenn man 70, 90 wird. Und das kann ich nur empfehlen, da habe ich viele der Gedanken reingeschrieben. Mein Vater ist es so, in meiner Familie sterben alle Männer sehr schnell, sehr früh. Mein Vater ist mit 71 gestorben, mein Großvater mit 64. Und Martin, das wäre für mich, mit meinen 3 kleinen Töchtern hätte ich ungefähr noch 8000 Tage, wenn ich so alt werden sollte wie mein Großvater. Das ist nicht ewig. Unsere Zeit ist begrenzt. Mhm. Lass uns doch dieses Leben leben und lass uns die Jahre lieber mit Leben füllen.
Also ich merke das auch immer in der Diskussion mit meinem Sohn. Ich war neulich Fahrradfahren und als der Autofahrer dann einfach mal der Meinung war, er muss über den Parkplatz rechts abkürzen, aber genau ich dort stande, dachte ich mir auch, ja, es hätte jetzt hier an der Stelle vorbei sein können. Und das guckt dich mein kleiner Sohn an, der noch so keinen Bezug zum Tod hat. Und da sagt er einfach, ja, Papa, dann wärst du jetzt im Himmel. So, du, einfach weg. Kinder haben noch nicht so diese emotionale, also die verstehen noch nicht, was passiert. Und da dachte ich, ja, eigentlich genau das ist es. Es kann morgen vorbei sein. Und deswegen finde ich es gut, dass du Führungskräfte da mitnimmst und sagst, ja, werdet euch auch der Verantwortung bewusst, euch gegenüber. Es ist erstmal geht es auch um euch. Ne? Ihr sollt nicht krank werden, ihr sollt nicht im Burnout landen, etc. Das sind ja Mediziner auch nicht gefeit vor. Ihr habt Familie, ihr habt Partner, Partnerin und ihr habt ein Team. Ne? Also es sind ja ganz viele Ebenen, wo man inspirieren kann, aber wo man auch Verantwortung spüren kann und wo man sagt, ich komme nicht damit zurecht, ich hole mir einfach Hilfe, wie ich das besser machen kann, wie ich da besser führen kann. Eine Frage würde mich noch interessieren. Führung anderen gegenüber hat ja auch viel mit Verständnis der anderen Person zu tun. Jetzt sind wir in einem Umfeld, wo wir immer mehr internationale Fachkräfte haben. Egal ob in Deutschland, in der Schweiz, überall. Wir haben mit anderen Kulturen zu tun. Wir haben teilweise noch mit sehr stringenten Vorstellungen von Hierarchie zu tun. Ich bin Arzt, das ist ein Patient. Ich bin Arzt, das ist die Pflegekraft. Wie können wir da noch sensibler werden? Was muss man da vielleicht in Führung noch extra beachten, wenn man in so einem internationalen Kontext arbeitet? Oder beispielsweise als deutscher Arzt in die Schweiz geht. Ist man nämlich auch Ausländer.
Da kommt mir da sofort das Thema Werte in den Kopf. Denn mir ist es immer völlig egal, wo ein Mensch herkommt und wie er aussieht. Ich bin ein reisesüchtiger Mensch. Ich habe mit meiner Familie 60 Länder besucht und wir hören auch nicht auf damit. Und mir fällt immer wieder auf, dass ich mich an sehr vielen Orten sehr zu Hause fühlen kann, wenn die Menschen die gleichen Werte haben. Und wenn wir jetzt mal an Schweiz und Deutschland denken, ein Chinese würde keinen Unterschied überhaupt erkennen können. Also er könnte durch Deutschland und durch die Schweiz reisen, er würde weder sprachlich noch was erkennen, weil zwischen einem Hamburger und einem Münchner der Unterschied genauso ist wie zwischen einem Ruhrgebietsmann und einem Züricher oder so. Also das erstmal vorweg. Also das heißt, nur wir nehmen natürlich solche Feinheiten wahr. Und zum Thema Werte, ich fühle mich mit einem Menschen aus Bangladesch, der sein Herz am rechten Fleck hat, der seine Werte für sich klar hat, mit dem fühle ich mich verbundener als vielleicht mit einem Nachbarn, der fremdenfeindlich ist. Oder ich fühle mich mit jemandem aus Hongkong, mit dem ich mich über Familie unterhalte und der leuchtend von seinen Kindern erzählt mit leuchtenden Augen. Mit dem fühle ich mich wohler als mit einem Blödmann irgendwie aus Berlin. Also das ist, und ich finde, im Unternehmen kann das auch mal sein, dass wir vielleicht mal mehr auf die Gemeinsamkeiten achten. Was ist denn unsere Vision? Ziehen wir nicht letztlich am gleichen Strick? Und ich weiß, dass Deutsche wie Schweizer genug dafür tun, dass es da zu Missverständnissen kommt und zu Abgrenzung. Ich glaube, das können wir alle ganz gut. Und ich fände das schön, wenn wir da vielleicht mal drauf achten, dass wir doch gerade die beiden Länder 99,5% der Dinge ja erstmal schon mal sowieso gleich haben. Und wenn dann ein Unternehmen noch einen Leuchtturm hat oder einen Kompass von wegen, wo soll es denn hingehen? Was ist denn unser Ziel? Ich finde, dann kann man mit vielen Sachen leben. Und dann kommt ein ukrainischer Arzt, der macht eben mit Google Translate, macht er eben die Anamnese. Und dann kommt eben einer mit so einem Hochdeutsch an und der muss manchmal noch mal ein bisschen Schweizerdeutsch lernen zu verstehen. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen mal drüber schmunzeln über unsere Unterschiede. Wenn unser Herz in die richtige Richtung zeigt, finde ich, dann dürfen wir das mal überwinden, finde ich. Ich fühle mich als Weltbewohner, ich sehe einfach mit einem zum milden Auge auf Unterschiede. Natürlich dürfen wir die Unterschiede, die dürfen nicht in den Werten liegen. Jemand, der Hygiene, Freundlichkeit, Kundenorientierung, wirtschaftliches Denken, Liebe zum Patienten, Know-how, wer diese Werte nicht hat, der wird in jedem zivilisierten Krankenhaus Probleme haben. Ja. Und das ist auch gut so. Ja, es gibt Werte, die können wir auch nicht, die werden wir auch nicht reduzieren für irgendwen. Aber sagen wir mal, wer sein Herz so am rechten Fleck hat, wer auch bereit ist, ein bisschen zu lernen. Ich finde, da sollten solche Unterschiede heute keine Rolle mehr spielen.
Der Strick ist das Beispiel, weil wir schauen oft auf eine Seite der Medaille oder da leuchtet es und da ist der Schatten. Wir brauchen alle Leute im Gesundheitswesen. Und egal, ob die in der Verwaltung sitzen, in der Notaufnahme, in der Pflege oder an der Rezeption, zum Schluss muss man immer wieder sagen, das Kartenhaus stürzt unten ein und nicht oben. Und wenn die Hygiene im Krankenhaus nicht stimmt, weil die Putzkräfte einfach schlecht bezahlt sind, nicht motiviert sind, dann habe ich als Arzt auch ein Riesenproblem. Da kann ich so gut sein, wie ich will. Irgendwann wird es schwierig. Und ich finde, dem dürfen wir uns gerne erinnern, dass wir selbst als Führungskraft oder vielleicht gerade als Führungskraft daran erinnern, wo wir herkommen. Wir waren auch mal Studenten, wir waren auch mal Schüler, wir waren auch mal PJler. Und es ist ja eigentlich ein Privileg, wenn man in diese Situation gekommen ist, auch zu sagen, jetzt gebe ich was zurück. Wie du gesagt hast, wir würden irgendwann nicht mehr sein. Tim, ich sag dir vielen Dank. Ich weiß, wir könnten Stunden über das Thema sprechen. Ich verlinke gerne dein Angebot. Wer Interesse hat, ob als Arzt oder als Institution, kann sich gerne bei dir melden. Es ist ein extrem spannendes Thema und wir folgen gerne weiter. Und vielen, vielen Dank. Danke dir.
Martin, vielen, vielen Dank, Martin.
Und ich sage dir danke fürs Zuhören. Auch das ist ein Privileg, dass du jede Woche in den Podcast reinhörst oder regelmäßig. Abonniere ihn gerne, bewerte ihn, denn das ist auch wichtig, damit man Gäste gewinnen kann, die euch hier diese Inspiration geben. Und ja, wer sich über die Schweiz informieren will, alles auf docsgoswiss.ch. Dir Gesundheit. und bis bald. Ade.